NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
Im September 1261 stirbt der Kölner Erzbischof Konrad von Hochstaden.
Matthias.
Was?
Da. Da ist etwas.
Oh. Kann nichts erkennen.
Ja, aber es war da. Ein Schattenwesen.
Fasst euch. Vielleicht hat euch der tiefe Wunsch nach Kampf und Heldentaten einen Feind sehen lassen. Manchmal sollen hier auch Hexen ihr Unwesen treiben.
Macht jetzt keine Witze. Da, seht. Der Teufel.
Köln im Jahre des Herrn 1260. Schreckliche Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Vor den Toren der Stadt begegnen zwei Patrizier einer unheimlichen Erscheinung.
Seid ihr von Sinnen? Kommt zurück! Um Gottes Willen!
Beruhigt euch, mein wackerer Freund. Euer Teufel war ein Wolf.
Ein Wolf? Was tun Wölfe so nah bei der Stadt?
Sie kommen, um zu jagen.
Einen Tag später stürzt der Kölner Baumeister Gerhard vom Hochgerüst des Kölner Doms. Ein Unfall? Nein. Der junge Tagedieb Jakob beobachtet die Szene gut versteckt von einem Baum aus.
Im selben Moment erschien eine zweite Gestalt auf dem Gerüst. Jakob war es, als komme sie geradewegs aus dem Nichts. Der Neuankömmling war weit größer als Gerhard. Er manifestierte sich so dicht bei dem Dombaumeister, dass ihre beiden Schatten einen Moment lang miteinander zu verschmelzen schienen. Dann ertönte ein schriller Schrei und Jakob sah Gerhard durch die Luft stürzen, vorbei an seinen Gerüsten, Säulen und Kapitellen, seinen Streben und Piszinen, Gewänden und Sockeln. Er ruderte mit den Armen und eine schreckliche Sekunde lang sah es so aus, als winke er Jakob in seinem Apfelbaum zu. Dann gab es ein dumpfes, trockenes Geräusch, als der Körper aufprallte, wie von einer Riesenfaust gepackt noch einmal hochfuhr und auf dem Rücken liegen blieb.
Autor Frank Schätzing stellt in seinem Buch Tod und Teufel den Tod des Dombaumeisters an den Anfang seines Krimis. Wie die Geschichte des liebenswerten Herumtreibers Jakob weitergeht, erzählt er in einem Interview.
Und er ist der Einzige, der den Mord gesehen hat. Das Problem ist nur, vor lauter Aufregung fällt er aus dem Baum und der Mörder sieht auch ihn. Und es gelingt ihm jetzt zwar zu entkommen, aber der Mörder ist auf seiner Spur und versucht nun ihn und alle, denen er davon erzählt, zu beseitigen. Und es zeigt sich, dass es eine Riesenintrige ist, eine politische Intrige, die die Grundfesten des Verhältnisses von Kaiser und Papst und des Verhältnisses Kölner Erzbischof und so weiter berührt und da in die allerhöchsten Kreise führt.
Bis heute wurde nie geklärt, warum Meister Gerhard wirklich vom Gerüst des Domes stürzte. Historisch verbürgt aber sind die Intrigen, die in Köln zu jener Zeit gesponnen wurden. Es tobte ein erbitterter Machtkampf in der alten Römerstadt. Auf der einen Seite standen die stolzen Patrizier, die Familien Overstolz oder Grote. Auf der anderen Seite ihr zutiefst gehasster Gegner, Konrad von Hochstaden, Erzbischof von Köln.
Das Urteil der Historiker über Konrad von Hochstaden ist eigentlich genauso zwiespältig wie das der Zeitgenossen,
sagt der Historiker Dr. Joachim Oepen vom Archiv des Erzbistums Köln.
So kommt es dann, dass die Kölner Königschronik Konrad von Hochstaden als großartigen Mann, Vir Magnificus, bezeichnet, der einen guten Frieden garantiert habe. Anderswo heißt es dann, Konrad von Hochstaden sei jähzornig und kriegslustig gewesen, Vir Furiosus et Bellicosus, und er habe den Frieden durch andauernde Kriege gebrochen.
Der neue Erzbischof war ein schöner, kraftvoller Mann mit beinahe griechischen Gesichtszügen. Ob ihn eine wahre Überzeugung oder bloßer Ehrgeiz und Rachedurst bei seinen Handlungen geleitete, wer vermöchte es zu bestimmen?
Romantisch verklärt klingt das Urteil des Historikers Jakob Burckhardt aus dem Jahr 1843. Andere gingen härter mit Konrad ins Gericht.
Ein Mann von hohem persönlichem Mute, rastlos tätig, kühn und doch auch kalt berechnend, wenig wählerisch in seinen Mitteln, nicht frei von Habsucht, ist er eine gewaltige, aber nicht anziehende Figur.
heißt es bei Hermann Cardauns in der Allgemeinen Deutschen Biografie von 1882.
In der modernen Forschung ist man sich weitgehend einig, dass Konrad von Hochstaden ganz bestimmt einer der bedeutendsten Erzbischöfe war und auch einer der umstrittensten wie schillerndsten Persönlichkeiten der deutschen Geschichte des 13. Jahrhunderts.
Als Kurfürst hätte der Erzbischof eigentlich die Interessen des gesamten Heiligen Römischen Reiches verfolgen müssen. Stattdessen gehörte er zu denen, die mit allen Mitteln die Macht des staufischen Kaisertums zu schwächen suchten.
Ich glaube, man kann auch sehr klar erkennen, dass Konrad von Hochstaden eine Tatkraft besaß, mit Rücksichtslosigkeit gepaart und insofern eben auch einerseits zum Totengräber des hochmittelalterlichen Kaisertums werden konnte, andererseits eben auch zum eigentlichen Begründer des kölnischen Territoriums, des Erzstiftes.
Denn das war sein eigentliches Ziel. Er wollte ein großer, mächtiger Landesherr sein. Unter Konrad erreichte Kurköln seine größte Machtfülle im Mittelalter.
Man kann ihn bestimmt als machiavellistischen Machtmenschen bezeichnen. Und es herrscht auch Einigkeit darüber, dass er ein genialer Machtpolitiker und Realpolitiker war, wie auch Diplomat.
Geboren wurde Konrad von Hochstaden um das Jahr 1205 als Sohn des rheinischen Grafen Lothar von Aare-Hochstaden und seiner Frau Mathilde bei Altenaar. Als jüngerer Sohn war ihm die geistliche Laufbahn bestimmt, doch er empfing die Priesterweihe erst als Erzbischof. Zuvor genoss er eine sorgfältige Ausbildung, sowohl als Soldat als auch in der Wissenschaft. Seit 1226 war Konrad Domherr in Köln und 1238 wurde er, noch keine 40 Jahre alt, Erzbischof von Köln. Innerhalb weniger Jahre entwickelte er sich zur zentralen Figur des Heiligen Römischen Reiches. Im Konflikt zwischen dem staufischen Kaiserhaus und dem Papst schlug er sich auf die Seite der Kirche. Drei Gegenkönige kamen durch ihn an die Macht und ständig war er in Kriege und Fehden verwickelt.
Und so kam es dann unweit von Lechenich 1242 zu einem Kampf, bei dem Konrad dann in die Hände des Jülicher Grafen geriet und 9 Monate auf der Burg Nideggen in Gefangenschaft verbringen musste. Burg Nideggen, deren imposante Reste in der Eifel erstrecken sich ja noch heute hoch über die Ruhr.
Die Gefangenschaft hat ihn tief gedemütigt. Seitdem wurde sein Vorgehen gegen Feinde noch brutaler. Allerdings, um sich die selbstbewussten Kölner zu unterwerfen, streift er sich zunächst die Samthandschuhe über und lockte sie mit Zugeständnissen, wie der Biersteuer.
Die Biersteuer, lateinisch cerevisiales, von cerevisia, Bier, oder auch zu deutsch Bierpfennige, ist letztlich eine Verbrauchssteuer, also eine indirekte Steuer für die Stadt Köln auf Bier. Und in einer Stadt wie Köln kann man sich vorstellen, dass es da ein erhebliches Steueraufkommen gibt bei diesen Bierpfennigen. Ja, und Konrad von Hochstaden ließ sich gleich zu seinem Amtsantritt von Kaiser Friedrich II. Nicht nur die üblichen weltlichen Rechte verleihen, sondern eben auch die Erhebung der Biersteuer erlauben. Der Hintergrund ist, die Kölner Kirche war vor allem bei italienischen Bankiers verschuldet. Und ja, dann ist es ja ein bis heute übliches finanz- und wirtschaftspolitisches Vorgehen, dass man Steuern erhebt, um die Staatsfinanzen zu sanieren.
Nur wenige Jahre überließ Konrad die Biersteuer der Stadt. Mitte des 13. Jahrhunderts war die Schonzeit vorbei und der Erzbischof griff in alte städtische Rechte ein. Als es zu gewaltsamen Protesten kam, riefen die Parteien 1252 ein Schiedsgericht an. Unter der Leitung des Gelehrten Albertus Magnus, des Gründers der Kölner Universität, kam es zu einem Vergleich, dem sogenannten kleinen Schied.
Inhaltlich geht es in dem kleinen Schied um Streitigkeiten zwischen Stadt und Erzbischof um das Kölner Münzrecht. Der Erzbischof als Stadtherr besitzt ja das Münzrecht und er wollte die gerade umlaufenden Münzen für ungültig erklären und einziehen, um dann neue Münzen herauszugeben. In solchen Fällen war es dann üblich, dass diese neuen Münzen meist weniger Silber enthielten und auch an Gewicht geringer waren. Das heißt, es kam zu einer Münzverschlechterung.
Der kleine Schied untersagte Konrad die Münzverschlechterung, was dieser zähneknirschend hinnehmen musste. Der Streit eskalierte. 1258 kam es, wieder unter der Vermittlung von Albertus Magnus, zum sogenannten Großen Schied. Diesmal hatten der Erzbischof 58, die Stadt 21 Beschwerdepunkte vorzutragen.
Der Große Schied kommt den städtischen Autonomiebestrebungen in ganz vielen Hinsichten entgegen. Ich glaube, am wichtigsten ist, dass die städtischen Organe wie Bürgermeister und Rat durch den Stadtherrn nun einfach anerkannt werden müssen, was natürlich auf Zukunft hin und wir würden heute sagen verfassungsrechtlich von im Grunde genommen unschätzbarem Wert ist, dass sich die Stadt weiterhin von ihrem Stadtherrn, dem Erzbischof, emanzipieren kann.
Konrad akzeptierte den Großen Schied jedoch nicht und griff nun die städtische Führungsschicht brutal an. Er setzte die Beamten, Bürgermeister und Gerichtschöffen einfach ab und gab ihre Ämter an Handwerker und kleinere Kaufleute weiter. Zahlreiche Bürger der Oberschicht jagte er aus der Stadt, ließ sie einkerkern oder ermorden. Um sich seine neuen Verbündeten aus der Mittelschicht gewogen zu halten, gestand Konrad den Kölnern 1259 das Stapelrecht zu.
Das Stapelrecht besagte, dass alle Waren, die über den Rhein oder auf der Straße Köln passierten, in der Stadt abgeladen, gestapelt und den ansässigen Händlern 3 Tage lang zum Verkauf angeboten werden mussten. Für auswärtige Kaufleute eine Schikane, weil es ihre Waren sinnlos verteuerte.
Für die Stadt Köln, für die Bürger, für die Kaufleute vor allem, war es natürlich von unschätzbarem Vorteil und hatte eine ganz hohe Bedeutung für den Reichtum Kölns im Mittelalter. Letztlich ist es das, was man modern als Zwischenhandelsprofit bezeichnet.
Köln war eine äußerst wohlhabende Stadt im Mittelalter. 40.000 Einwohner zählte sie zu Konrads Amtszeit. Die reichen Kaufleute unterhielten in London sogar eine eigene Niederlassung, die Guildhalle. Dort wurden Wein, Seidenprodukte und Metallwaren gegen englische Wolle gehandelt. Vom Reichtum der Kölner profitierte auch der Erzbischof. Dr. Joachim Oepen vom Erzbischöflichen Archiv.
Letztlich muss man sich vor Augen halten, dass es tagespolitische Beweggründe waren und auch Kalkül. Man sieht einmal mehr die von Konrad von Hochstaden betriebene Realpolitik. Denn nach Ausschaltung der städtischen Führungsschicht, eben durch diesen Schöffentausch, versucht Konrad von Hochstaden vor allem die mittelständischen Kaufleute für seine Politik zu gewinnen.
In Konrad von Hochstaden trat der Kirchenmann hinter dem Politiker deutlich zurück. Dennoch bleibt sein Name auf ewig mit dem Neubau des Kölner Doms verbunden, weil Konrad es war, der 1248 den Grundstein legte. Im Dom wurde er auch begraben, nachdem er am 18. September, andere Quellen nennen den 28., 1261 gestorben ist.
Jakob hatte die Hauptstraßen gemieden und sich durch die engsten Gässchen gewunden wie ein Salamander. Direkt vor seinen Augen erhob sich nun der erzbischöfliche Palast in all seiner Pracht. Im Untergeschoss waren einige Fenster erleuchtet. Er vergewisserte sich, dass kein Haar unter der Kapuze seiner Kutte hervorsah, lief hinüber zum Tor und pochte heftig dagegen.
Wollt ihr?
Ich habe eine wichtige Nachricht für den Erzbischof.
Was für eine Nachricht?
Es geht um sein Leben.
Was?
Herrgott, lasst mich einfach ein, bevor es zu spät ist.
Für einen Romanautor wie Frank Schätzing bietet das Leben des Kölner Erzbischofs den perfekten Stoff aus Hass, Mord und Verrat. Doch jenseits aller Fantasie haben die Kölner tatsächlich in Konrad von Hochstaden einen Stadtherrn erlebt, der ihnen lieber die eisernen Fäuste zeigte, als segnende Hände.
Im Zeitzeichen erinnerte Marin Gottschalk an den Kölner Erzbischof Konrad von Hochstaden, der im September 1261 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.